Die Geschichte des Geschäftsmanns und des Pastors stammt aus einem Buch von John Ortberg, Abenteuerleben, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Eine interessante Begebenheit, die wirklich so auch passiert sein soll, zumindest beschreibt das der Pastor, 1900, ich weiß nicht mehr wann das genau war. Interessant, hier sitzen zwei Menschen nebeneinander. Der eine aufgestylt und er stellt was dar, Financial Times in der Hand. Er ist Berater für Finanzierungsmodelle, für Schönheitsoperationen. Lukrativer Job, Grund genug, selbstbewusst aufzutreten. Und jetzt sitzt dann der leger gekleidete Pastor daneben, der in Wirklichkeit auf dem Weg auch, oder er kam gerade von einem Vorstellungsgespräch aus einer Gemeinde, in der er anfangen wollte als Pastor. Und er überlegt, was sagt er jetzt? Was hätten Sie dem anderen gesagt? Er denkt sich, wer prahlt, der prahle des Herrn. Wer prahlt, der prahle des Herrn. Und so sagt er nicht, mein Haus, meine Familie, mein Boot oder was auch immer, sondern mein Gott, mein Glaube. Das ist das, was zieht. In der heutigen Predigt geht es um die Grundmotivation dazu. Es sind zwei Verse aus dem Römerbrief, Römer 1, Verse 16 bis 17. Normalerweise lese ich meine Predigttexte immer aus der Hoffnung für alle, aber heute aus der Lutherbibel. Denn es sind zwei Verse, die auch für Luther nachhaltige Bedeutung hatten und deshalb auch schön übersetzt sind. Ich lese, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Schlüsselwort, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Mit wie vielen Menschen haben Sie in den vergangenen 2 bis 3 Monaten über das Thema Essen geredet? Wenn Sie in Gedanken zurückgehen, ich denke, jeder von uns hat ungezählte Male über das Thema Essen gesprochen. Wenn Sie jetzt die letzten 2, 3 Monate noch einmal Revue passieren und überlegen, wie oft Sie über das Thema Gesundheit gesprochen haben. Jeder von uns wird auf ungezählte Male kommen. Und wenn Sie jetzt wieder diese 2, 3 Monate Revue passieren lassen und überlegen, wie oft ihr über euren christlichen Glauben gesprochen habt. Auf wie viele Male kommen Sie, auf wie viele Male kommt ihr? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was passiert, wenn Sie jemand persönlich auf Ihren Glauben anspricht? Reagieren Sie verlegen oder sagen Sie, endlich Gelegenheit wieder von meinem großen Gott zu erzählen? Wenn Sie mitbekommen, dass sich jemand anderes über Ihren Glauben lustig macht oder lustig machen könnte, wie reagieren Sie dann? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es wäre fantastisch, wenn das Ihr Bekenntnis wäre, wenn das mein Bekenntnis wäre. Die Realität sieht leider etwas anders aus. Häufig, vielleicht bei Ihnen nicht, bei mir schon und bei vielen, die ich kenne auch. Mit Konfirmanden habe ich mal über die Frage gesprochen, wissen denn die anderen, dass ihr Christen seid? Die anderen in eurer Klasse? Und ein Großteil sagte, nein, das weiß keiner. Ich bin doch nicht verrückt. Was sollen die dann von mir denken? Die werden ja lachen. Was ist es, was Sie beschäftigt, wenn es um das Thema geht, Glauben zu bekennen, Christsein zu bekennen, die christliche Botschaft weiterzusagen? Woran liegt es, dass wir häufig so zurückhaltend sind? uns verkriechen und lieber über Essen und Gesundheit reden oder andere Themen, die uns als sehr wichtig erscheinen, aber Christsein außen vor lassen. Das öffentliche Klima unterstützt Christen nicht gerade. Wenn wir uns die Politik anschauen, europäische Verfassung, auch wenn sie abgelehnt wurde, verzichtet bewusst auf den Hinweis auf Gott. Führende Politiker, allen voran unser Bundeskanzler, verzichten auf das Bekenntnis zu Gott. Beim Roten Kreuz, die das christliche Symbol als Zeichen haben, gibt es bereits Leute, die diskutieren, wie man dieses Zeichen durch ein neutraleres Zeichen ersetzen könnte. Wie werden Christen in den Medien dargestellt, im Fernsehen dargestellt? Wenn wir uns die Comedy-Szene anschauen, dann muss man sagen, wir Christen, wir müssen die absoluten lebensfernen Volltrottel sein. Ein Christ im Fernsehen, in Comedy, wird meistens in Nonnenkostüm oder in Pastorenuniform gezeigt und sie benehmen sich absolut lebensfern. Christsein ist, ich verwende jetzt dieses neue deutsche Wort, absolut out, absolut uncool. Wenn man schon auf religiös macht, dann macht man heutzutage auf buddhistisch. Wenn man auf religiös macht, macht man auf buddhistisch, aber nicht auf christlich. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Der Wind bläst uns Christen ins Gesicht, die öffentliche Meinung unterstützt das christliche Bekenntnis nicht. Trotzdem, ein Bekenntnis, das von Paulus stammt. Wenn wir uns anschauen, unter welchen Bedingungen Paulus das gesagt hat. Ein Mann, der öffentlich verspottet wurde für seinen Glauben, der mehrfach verprügelt wurde, mehrfach ins Gefängnis geworfen wurde, dort unter schwierigsten Bedingungen leben durfte. Trotzdem bekennt er sich klar zu seinem Glauben. Bekenntnis zum Christsein als kleine Randnotiz. Wenn ich das so verwende, dann meint das nicht, dass wir in ausgefeilten Worten mit anderen Menschen über Glauben reden, sondern es heißt ein Bekenntnis in Wort und in Tat. Das aber nur am Rande. Dem einen fällt es leichter, christlich zu handeln, als christlich zu reden. Auch kein Problem. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das öffentliche Klima sorgt dafür, dass wir möglichst still sind und uns zurückziehen. Aber wie steht es um Ihre eigenen Vorurteile oder Ihre eigenen Bedenken? Zum Beispiel in Bezug auf die Bibel. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, die Bibel, da muss man schon studieren, um die zu verstehen. Ich habe eine Bibel zu Hause, da kann ich kaum die Schrift lesen. Wenn man sich die Bibeln anschaut, sind die in Altdeutsch geschrieben, ein Erbstück oder eine Errungenschaft vor 20, 30, 40, 50 Jahren, die in einem Deutsch geschrieben sind, das wir heute nicht mehr gut verstehen. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich eine moderne Bibel zu kaufen und den Text im heutigen Deutsch zu lesen. Ich kann vieles nicht verstehen in der Bibel, wird immer wieder gesagt. Meine erste Bibel habe ich im Alter von 6 Jahren gekauft. Ich hatte schon Taschengeld, ich konnte allerdings noch nicht lesen. Als ich dann lesen konnte oder etwas lesen konnte, habe ich angefangen in der Bibel zu lesen. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin kein Wunderkind. Die meisten kennen mich, ich bin durchschnittlich intelligent, nichts Besonderes. Und trotzdem habe ich bereits als Kind vieles in der Bibel verstehen können. Und wenn ich als Kind schon was verstehen konnte, gehe ich von aus, dass Sie als Erwachsene oder als Jugendliche auf alle Fälle mindestens genauso viel verstehen können. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Die Frage ist, warum schäme ich mich nicht? Warum habe ich überhaupt keinen Grund, mich zu schämen? Wenn Sie Werbung anschauen, und Sie schauen sicherlich so viel Werbung wie ich auch, dann entdecken Sie den Hinweis, ich schalte immer weg bei Werbung, nur weil einige lachen gerade, aber man sieht doch einiges an Werbung im Fernsehen, Kino, auf Plakatwänden, und die Botschaft ist immer ganz deutlich: Benutzen Sie unser Produkt und Ihr Leben wird sich verändern. Nehmen Sie diesen Brotaufstrich zum Frühstück und Ihre Familie wird glücklicher. schlucken sie unser Speiseprodukt und sie nehmen automatisch ab. Wenn ich mich umschaue, gibt es massig Menschen, die auf der Suche sind nach einer Lebensveränderung. Die sagen, so wie mein Leben zurzeit ist, soll es nicht weitergehen. Und dann nehmen sie das ein oder andere Produkt. Wir als Christen, wir haben es mit dem Erfinder des Lebens zu tun. Und wenn der Erfinder nicht wüsste, was Leben bedeutet, wer denn dann? Die Lebensveränderung ist nicht nur kurzfristig, sondern hat eine Perspektive über den Tod hinaus. Der Pastor hat es vorhin gesagt, Gott hat für mich die optimale Altersversorgung. Der hat schon eine Eigentumswohnung für mich gebaut und hat dort einen Wellnessbereich, alles für mich eingerichtet, damit es mir gut geht. Gemeint ist die Pensionierung vom Leben nach dem Tod. Johannes 3, Vers 16, der bekannte Vers nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gerade die Jüngern sind auf der Suche nach Leben, wollen mitnehmen, was geht. In der Schule habe ich mit einem gesprochen, 10. Klasse, und ich habe ihn gefragt, was willst du mit 40 erreicht haben? Und er sagt, oh, mit 40 möchte ich eine kleine Familie haben. Beruf, ich muss nicht viel Geld verdienen, aber es muss reichen zum Leben. Ich will einfach glücklich und zufrieden sein. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist ja interessant, was du willst. Dann verstehe ich auch nicht, warum du dem Leben davonläufst. Dann schaut er mich erstaunt an. Meint, ja, schau mal, was du alles später erreicht haben möchtest und was machst du heute? Du rauchst, du kiffst, du säufst. Und dann gehst du noch zu Partys, möglichst jedes Wochenende. Das ist dein Leben. Und Jugendliche sagen, jawohl, ich genieße das Leben in vollen Zügen. Und machen sich eigentlich Leben kaputt und laufen vor dem eigentlichen Leben davon. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber, die Rede ist von Jesus Christus, ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben. Und das nicht in homöopathischer Dosis, sondern das Leben im Überfluss. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir Christen, wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Viele sind auf der Suche nach Leben. Jesus Christus bietet Leben. Als Verbindungslehrer in der Schule, früher sagt man auch Vertrauenslehrer, kommen immer wieder Schüler auch zu mir, die von ihren eigenen Problemen erzählen. Ein paar haben Probleme in der Schule, viele haben Probleme zu Hause. Massig Leute, die eine Sehnsucht haben nach Trost. Danach, dass sie jemand in den Arm nimmt oder Zeit nimmt für diejenigen. Viele sind auf der Suche nach Trost und die Bibel sagt zu dem Trostangebot Gottes, Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir haben in den letzten Wochen von Folter in der Schule gehört, wo ein 17-jähriger Schüler gemobbt und gefoltert wurde, verprügelt wurde, wiederholt. Sowas passiert nicht nur mit Schlägen, auch mit Worten oder Blicken. Viele sind dem ausgesetzt. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie. Andere Menschen, die einsam und entwurzelt sind durch Tod oder Trennung, vielleicht auch durch einen Umzug. Und all denen sagt Jesus Christus, Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Und Matthäus 18, Vers 11, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu retten. Heute Nachmittag bin ich in einem Jugendkreis in Frankfurt, um über das Thema Liebe zu reden. Wir sind in einer Zeit der Versingelung, der Ein-Personen-Haushalt floriert, Vereinsamung, Hilfsbereitschaft nimmt ab. Man sagt, der Wärmepegel in Deutschland nimmt ab. Es wird immer kälter im sozialen Bereich. massig Menschen, die auf der Suche sind nach Liebe, die eine tiefe Sehnsucht haben nach einer Liebe, die das ganze Leben ausfüllt. Und wir haben ganz, ganz viele Fernsehsendungen, die allein dadurch leben können und deshalb geschaut werden, weil es in diesen Sendungen um Liebe geht. Kuppelshows, Problemsendungen, in denen über Liebe geredet wird, Liebesfilme. Die Sehnsucht nach Liebe ist da. Die Frage ist aber, wo finden wir Liebe, die Leben ausfüllt? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn Gott ist Liebe. Ich lese aus Johannes 15, die Verse 9 bis 11. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meinen Geboten gehorcht, bleibt euch meine Liebe erhalten. Auch ich bin den Geboten meines Vaters gehorsam und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Vor einiger Zeit kam ein Mann mit Tränen in den Augen auf mich zu. Es war nach einem Abendgottesdienst und er sagte, ich habe so viel Mist gebaut. Er hatte seine Frau betrogen, die Familie verlassen. Uns wird häufig gesagt, wow, das ist das Leben. Hey, endlich einer, der seine Gefühle auslebt, auf dem richtigen Weg unterwegs ist, auf der Überholspur des Liebeslebens. Aber der Mann wusste, es ist nicht so. Er hat zu mir gesagt, ich habe ein Problem, ich komme mit meiner Schuld, mit meinen Schuldgefühlen nicht zurecht. Was ich kaputt gemacht habe. Um uns herum sind viele Menschen mit Schuldgefühlen, die sie nicht in den Griff kriegen. Wo sie überlegen, wie kann man das platt machen, verdrängen. Hierzu wieder die Bibel, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er, die Rede ist von Jesus Christus, uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Wir als Christen haben keinen Grund, uns für die christliche Botschaft zu schämen. Denn Gott bietet Antworten auf Lebensfragen, schenkt Trost, Liebe, Vergebung. Viele wissen, dass ich 2 Jahre lang im Außendienst unterwegs war, repräsentierte die Nummer 1 im Markt der Selbstmedikation, konnte voller Selbstbewusstsein zu meinen Kunden gehen, denn ich wusste, sie brauchen mich. In meinem Sortiment befanden sich einige wichtige Marktführer und ich wusste, dass ich so gut wie immer einen Auftrag bekomme. Wenn wir uns erfolgreiche Verkäufer anschauen, dann sind das Menschen, die selbstbewusst auftreten. Selbstbewusst ein Produkt anpreisen und selbstbewusst hinter ihrer eigenen Firma stehen, auch wenn sie nächsten Monat für eine andere Firma arbeiten. Sie stehen selbstbewusst hinter einem Produkt, auf das man wahrscheinlich verzichten könnte. Sie bekennen sich selbstbewusst zu einer Firma, die es vielleicht in einigen Jahren schon nicht mehr gibt. Die Frage an Sie und an mich ist, wie bekennen wir uns zu Gott? Wie bekennen wir uns zu unserem christlichen Glauben? Sollten wir nicht mindestens genauso bewusst, selbstbewusst auftreten wie der Verkäufer, der erfolgreiche Verkäufer? Abschließend einige Worte zu Vers 17. Das Fantastische an der christlichen Botschaft ist, dass sie nicht kompliziert ist, sondern dass sie einfach ist. Dass sie so einfach ist, dass sie auch von Kindern verstanden werden kann. Die Botschaft ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn wir einen Blick in andere Religionen wagen, dann ist dort immer die Überlegung, was kann ich, armer kleiner Mensch, alles tun, um diese Gottheit zufriedenzustellen. Und es werden, wer weiß, was an Taten erwartet. Bei Gott nicht. Martin Luther wurde nachhaltig durch diesen Bibelvers geprägt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Luther-Film gesehen hat. Dort wird eindrücklich gezeigt, wie Martin Luther durch das Gewitter rennt, Todesangst hat vor Blitz und Donner und in dieser Situation sagt Gott, wenn du mich hier herausführst, dann werde ich Mönch, dann gehe ich ins Kloster. Sein Vater wollte, dass er Jurist wird, er selber ging dann ins Kloster, um Mönch zu werden. Und in diesem Kloster versuchte er alles zu tun, um Gott zufriedenzustellen. Und er dachte, Gott ist dann zufrieden, wenn ich besonders gute Taten vollbringe, wenn ich besonders häufig bete und gewisse Gebetszeiten einhalte, wenn ich besonders mich selbst kasteie, also besondere Aufgaben auferlege, wenn ich faste und. Je unbequemer Christsein ist, desto besser muss es doch eigentlich sein. Und dann stolperte er über Römer 1, Vers 17 und liest diese Worte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er merkt, wichtig sind nicht meine Taten, nicht das, was ich alles getan habe. Entscheidend ist mein Glaube, meine Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn Schüler zu mir kommen und sagen, Herr Lotz, ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber ich glaube, die sind irgendwo zu Hause. Dann bedeutet das eigentlich so viel wie, Herr Lotz, ich habe es nicht gemacht, aber ich brauche irgendeine dumme Ausrede. Was bedeutet Glaube für Sie? Wenn ich zu jemandem sage, die so und so Straße, das kann einem im Oberzhausen öfter passieren, ich glaube, die ist irgendwo da hinten. Das heißt so viel wie, ich weiß es nicht genau, aber wenn Sie schon am Suchen sind, probieren Sie es einfach mal da hinten. Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Bedeutet das so viel wie, ich weiß es nicht wirklich? Oder bedeutet es was anderes? Glauben bei uns Christen bedeutet ein festes Vertrauen in die Zusagen Gottes. Ein festes Vertrauen in die Wahrheit Gottes. Er steht zu dem, was er uns zusagt. Die Jahreslosung von diesem Jahr sagt es auch. Wenn alle Mächte kaputt gehen, wenn alles zerstört ist, selbst dann gelten meine Worte noch. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Die Frage ist, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe versucht zu zeigen, dass wir allen Grund haben, auf andere Menschen zuzugehen oder andere Menschen zu uns kommen zu lassen, uns zu unserem christlichen Glauben zu bekennen, denn er ist die Krone des Lebens überhaupt. Wir haben es zu tun, nicht mit einer kleinen Firma. Wir haben es zu tun mit dem mächtigen Gott. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wo ordnen Sie Ihren eigenen Glauben ein? Bei dem, der sagt, ich weiß nicht so genau? Oder bei dem, der sagt, jawohl, für mich bedeutet Glaube Vertrauen in Gott, in seine Zusagen, in seine Wahrheiten. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Ich möchte Ihnen Mut machen für die kommende Woche. Wenn Sie sagen, mein Glaube, momentan würde ich ihn eher so auf dieser Wackelstufe einordnen, ich weiß nicht so wirklich, möchte Ihnen Mut machen, Gott besser kennenzulernen, konkret für Dinge zu beten, Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Für alle anderen die Herausforderung, in der kommenden Woche mit 3 Personen über den christlichen Glauben zu reden. Zu sagen, was Gott alles anzubieten hat in Sachen Leben, Trost, Liebe, Vergebung. Wenn Sie sagen, mit 3 Leuten über christlichen Glauben zu reden, das bedeutet ja, mein Vorjahresbudget zu sprengen. Dann möchte ich Ihnen Mut machen, es vorsichtig auszuprobieren. Eine Person, für die Sie beten und der Sie versuchen, etwas aus dem christlichen Glauben weiterzugeben. Amen.